Herzlich willkommen bei Spielmacher, Fußball von allen Seiten, der Fußball-Podcast, der alles wissen will, von allen. Jeden zweiten Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in einer 30-minütigen Videoversion bei Sky. Heute haben wir wieder mal einen Spieler zu Gast, einen Nationalspieler, geboren für die Borussia, also für die aus Mönchengladbach natürlich, Rocco Reitz.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist und kommst gerade vom Training.
Ja.
Bist fit?
Soweit. Es wird besser.
Wird besser. Also
kleinen Dämpfer gab es am Wochenende, aber ja? Geht wieder bergauf.
Kleiner Dämpfer heißt?
Ja, so eine leichte Entzündungsgeschichte wieder in dem Bereich, den ich auch ein bisschen in der Jugend mitgeschleppt hatte, im Schambeinbereich, so typische Fußballergeschichte. Aber ich wollte jetzt eher weniger Risiko gehen, also weil ich auch im Pauli schon ein bisschen die Geschichte mit auf den Platz genommen habe. Aber ich denke, es war jetzt eine etwas reifere Entscheidung, dass ich jetzt mir mal eine Pause genommen habe und die Woche wieder gut vorbereiten kann.
Bist du jemand, der sehr in seinen Körper reinhorcht oder bist du da entspannter?
Teils. Eigentlich eher mehr der reinhorcht, weil ich auch mit meiner Jugend, so als ich zu den Profis hochkam, schon ein paar Geschichten hatte, wo der Körper nicht so richtig mitkam mit dem Level, mit dem Tempo. Und da musst du dann auch einfach lernen, irgendwie so ein Gefühl für den Körper zu entwickeln. Und je mehr verschiedene Physios mal draufschauen, Ärzte, Meinungen etc., je mehr lernst du es auch kennen und kriegst ein Gefühl. Und ich glaube, am Ende musst du einfach das tun, wo du dich persönlich mit am wohlsten fühlst und das dann auch machen.
Weißt du denn eigentlich schon in der Woche vorher, wenn du gut trainierst, ich mache auch ein gutes Spiel oder gibt es da keinen Zusammenhang?
Nee, darauf achte ich nicht so. Also ich habe häufig so ein Abschlusstraining, denke ich mir, oh Gott, was war heute los? Und dann am nächsten Tag ist Feuerwerk, auch von der Mannschaft insgesamt. Manchmal trainieren wir richtig gut und am nächsten Tag ist dann irgendwie nicht so richtig los. Aber nee, da achte ich nicht so drauf.
Das ist unsere Osterfolge.
Ja.
Das müsste dir eigentlich was sagen, Ostern irgendwie. Ne? Das war ja der Start von allem, mehr oder weniger.
Kann man so sagen.
Das war das Ostercamp, wo du...
Ah, da willst du hin zurück.
Ja, natürlich. Ja,
da war ganz weit zurück.
Ja, na klar. Also das also als ganz kleiner
Kuchen. Oh ja, da habe ich aber kurz dran gedacht. Ja, das kann er nicht meinen, aber er meint es doch.
Doch. Okay. Also erzähl uns die Geschichte kurz, weil die ist ja wirklich perfekt.
Ich habe mal so mein Opa, von meiner Mutter die Seite, die hatten zusammen die Familie, mir das Camp geschenkt.
Das musste bezahlt werden.
Ne? Ja, ich glaube, es wurde bezahlt. Ja. Ja. Und das sind dann 7 Tage, die du hier hinkommen darfst und dann mit, ob es Jugendtrainer sind oder externe Trainer, eine Mischung aus beidem, darfst trainieren. Und die ersten beiden Tage liefen dann ganz gut. Und dann wurde ich zu einem Jahr älteren, 2 Jahre älter geschickt, weil ich da anscheinend auch alles rund gespielt habe. Und dann kam es am Ende von dem Ganzen zu meiner Mom und zu meinem Dad und haben dann gesagt, ja, der Junge ist uns so aufgefallen, können wir den mal beim Probetraining sehen. Und dann musste ich 5-6 Mal kommen zum Probetraining, haben sie es angeschaut und dann auch am Geburtstag von meinem Opa, auch ein witziger Zufall, haben sie dann gesagt, ja, ihr Sohn gefällt uns so gut, dass er dann einer von den beiden jungen Jahrgängen wird. Der darf dann ein Jahr früher anfangen als alle anderen. Und so hat das seinen Lauf genommen.
Wahnsinn. Also wenn dein Opa das Ostercamp nicht bezahlt hätte, hat er das Geld zurückbekommen inzwischen.
Nee, er ist leider von uns gegangen, traurigerweise. Aber
ich dachte, dass er es da schon bekommen hätte.
Sozusagen. Nee, so früh ging es noch nicht. Das ging erst nach den ersten Spielen. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das war. Aber ich bin extrem dankbar dafür, dass sie das früher gemacht haben.
Ich stelle dich kurz vor, vielleicht für die, die dich noch nicht kennen. Also in Duisburg geboren, da auch schon gekickt in den Jugendmannschaften. Dann kam eben das Ostercamp, dann alle U-Mannschaften durchgespielt, ausgeliehen nach Belgien. Sprechen wir da noch drüber. U21 Nationalspieler, jetzt 22 Jahre, verheiratet, Hund, Pferd. Laura ist deine Frau, logischerweise. Da könnte ja auch stehen Lamborghini, Pelzmantel, Freundin.
Könnte auch stehen. Könnte alles da stehen.
Warum
gibt's alles heutzutage?
Wollte ich gerade sagen, warum passt das besser zu dir, so wie es jetzt ist?
Ja, also ich finde, mir persönlich, ich hatte auch so eine Phase, da war ich 18, da war ich noch Single, da gerade ins Fußballerleben reingekommen, so ein bisschen dran geschnuppert, mit den Eltern rausgegangen, so mal das Leben auch mitbekommen, wie es sein könnte.
Mit Porsche.
Ja, nee, mit Porsche noch nicht, mit Bus und Bahn. Gerade mit dem VW Golf, der ist mir dann nach 2 Wochen abgekratzt, aber andere Geschichte. Nee, aber da habe ich so gemerkt, ja, ist schon cool, hat schon was, aber das nutzt sich sehr schnell ab. Also da hatte ich schon so nach ein paar Wochen und Monaten gar nicht mehr so richtig Spaß dran und wollte einfach nur noch so ein bisschen ruhigeres Leben, ein bisschen aus dem Fußball auch irgendwie entkommen, wenn du dann nach Hause kommst, dass du ein anderes Leben auch irgendwo hast. Und aktuell ist mit den Pferden, mit den Hunden und meiner Frau die Freizeit, die, wie ich sie dann auch gestalte, genau richtig. Das tut mir extrem gut, weil Tiere, wie man so schön sagt, die interessieren es nicht, was du machst, wer du bist, etc.
Und sie lieben dich immer.
Und die, und ich komme mit den kleinen Hundis in den Stall und die flitzen da rum, die Pferde wiehern, wenn du ankommst. Und da vergisst du dann auch manchmal den ganzen Alltagsstress mit dem Fußball, was auch dann damit kommt. Und das tut extrem gut.
Mhm. Warum eigentlich Rocco? Ich habe irgendwie versucht, es rauszufinden, aber ich bin nicht drauf gekommen oder ich habe es nicht gefunden.
Ich weiß auch nicht. Meine Eltern geben, ich könnte mir vorstellen, was mein Vater für einen Grund hatte, aber keine Ahnung.
Was könntest du dir vorstellen?
Irgendein bekannter Schauspieler oder irgendeine bekannte Person. Mein Vater war oft in Italien im Urlaub. Wir dann auch als Familie. Und ich denke, der Name kommt ja auch daher. Und ich werde auch immer angesprochen, ob ich Italiener bin. Nicht, weil ich so italienisch aussehe, sondern wegen dem Namen. Aber
weil du so italienische Momente hast im Spiel.
Ja, vielleicht, nee. Aber ich finde den Namen cool. Also der Doppelname mit dem Nachnamen, haben sie eine coole Wahl getroffen.
Ja.
Und aber die richtige Story, wo er herkommt, habe ich nicht.
Ich habe es dann, es hat tatsächlich auch einen germanischen Ursprung von Rochus.
Mhm.
Das heißt brüllen, schreien. Bist du jemand, der brüllt und schreit dem Feld?
Als Kind definitiv.
Ja?
Ja, da war ich ein...
Gut, dann passt es ja.
Ja, könnte sein, ein lautes Kind. Auf dem Feld auch. Wenn ich emotional dann werde, was eigentlich gefühlt jedes Spiel passiert, dann kann ich schon mal laut werden oder auch im Training oder hart zur Sache gehen, weil, sagen wir mal so, ich liebe das, von meinen Emotionen gesteuert zu werden, auch mich da reinfallen zu lassen, übers Spiel hinweg. Und dann kommt das manchmal dazu, ja.
Also Emotion und Ratio, das muss man irgendwie zusammenbringen. Ich verstehe das total, was du sagst.
Mhm.
Also die Emotion gibt einem ganz viel. Manchmal verblendet sie einen auch ein bisschen.
Mhm.
Wie kriegst du die Mischung hin?
Ja, mit Erfahrung. Mit Spielen, die du sammelst, mit Trainingsinhalten, die du machst, auch mit Entscheidungen, die du triffst im Spiel dann. Du musst Fehler machen aus den Emotionen heraus, um dann das Rationale zu lernen. Und das kommt einfach über Zeit. Und je mehr ich dann auch Spiele sammeln darf und mit den Profis da oben mittrainieren darf, alles miterleben kann, je mehr wäge ich dann auch immer mehr Entscheidungen ab aus dem kühlen Kopf auf dem Spielfeld. Und das kommt nur mit Erfahrung.
Mhm. Du bist ja seit der Geburt Mitglied. Dein Onkel hat dich direkt angemeldet. Dann hast du in der Kurve gestanden als Fan. Dann warst du Einlaufkind. Und jetzt bist du Profi. Das ist ja fast schon alles zu romantisch.
Ja, ist sehr, sehr kitschig, muss man sagen.
Ja, finde ich auch.
Ist so, ja. Ich kann leider nichts dafür, ich kann nichts dagegen sagen.
Überhaupt nicht.
Ja. Also ich bin extrem dankbar dafür. Ich glaube, wenn ich mir einen Weg aussuchen hätte können, dann wäre das dieser, zum Profi zu werden bei dem Verein. Mit der Kulisse, mit den Leuten, die hier arbeiten, die ich auch schon jahrelang kenne. Und man sich immer wieder über den Weg läuft. Aber hätte mir das einer am Anfang gesagt, als ich den Ball auch als Balljunge da reingeworfen habe, auch dann richtig nah dabei war, dass ich jemals dann auch vor der Kurve jubeln darf oder Siege feiern kann. Ja, eine Vogel gezeigt, ganz einfach. Deswegen.
Ja, wer war dein Hero damals?
Unterschiedlich. Es hat abgewechselt. Der Garnichaka war schon immer von meinem Bruder und mir so der Spieler bei Gladbach im Zentrum.
Immer noch sehr gut.
Ja, Weltklasse-Spieler. Raphael, fand ich auch immer sehr cool anzuschauen. Ja. Arango.
Mhm.
Und dann natürlich die Phase, wo ich dann auch reingekommen bin. Lars Stindl, Thuram, so die Spieler, die waren top.
Mhm. Kannst du dich noch erinnern, mit wem du eingelaufen bist? So zwei, drei Namen habe ich gefunden. Es waren ja auch sehr große Namen dabei.
Ich kann mich nicht mehr so richtig ganz dran erinnern an alle.
Edin Dzeko,
weil der war so da ganz vorne dabei. Diego von Bremen, glaube ich, auch noch.
Ja.
Da waren schon, ich war immer leider früher der sich hinten anstellen musste bei der Wahl, weil die Guten sind ja immer hinten. Also die Spieler,
okay.
Wo du sagst.
Ja, ja, ja.
Und früher klein und schmächtig gewesen, Rocco. Den dritten, den vierten, den fünften.
Okay.
Da hatte ich schon mal Glück, dass ich mich irgendwo hinten reinmogeln konnte. Und da war der Diego dabei. Das ist ein Riesenspieler. Und,
waren ja zwei Überspieler.
Überspieler.
Also Edin Dzeko. Ja, Wahnsinn. Hattest du da schon irgendwie so das Gefühl, das möchte ich auch, oder kann man das dann noch gar nicht haben?
Ja, ob man es haben kann, ich glaube, jeder Junge, der da einläuft, egal ob es mit Gladbach ist oder mit der Gastmannschaft, denkt sich, boah, wie cool ist das denn? Aber so richtig vorstellen, dass man da selber einläuft, konnte man, glaube ich, in dem Alter sich noch nicht. Aber je älter man wurde und je mehr das auch mitkriegst, so in den Gängen hier, desto realer wurde der Wunsch dann auch und der Traum.
Ist das heute noch so, dass man was bekommt, wenn man einläuft? Also gerade hier ist es immer besonders?
Ja, definitiv. Ich hatte jetzt so eine Phase mit der Operation, wo ich so ein bisschen raus war und dann mir das auch so ein bisschen genommen wurde. Und als ich dann wieder gegen Leipzig einlaufen durfte, dann habe ich schon nochmal wieder gespürt, wie besonders und wie Hammer das Gefühl eigentlich ist, hier reinzulaufen, wenn die Fans da singen und die Schals schwingen. Es ist schon einzigartig, definitiv.
Deine ganze Familie ist immer im Stadion.
Ja.
Also ich denke mir immer, wir sind ja auch in einem öffentlichen Geschäft, wenn wir jetzt da stehen und Dinge machen, die halt auch dann zu sehen sind irgendwo, dann sagen natürlich auch alle, das war gut, das war schlecht.
Ja.
Also jeder hat ja dann irgendwie seine Meinung. Dann denke ich auch manchmal, boah, jetzt ist irgendwie auch mal genug.
Ja.
Geht dir das auch so?
Ja, schon. Also ich bin jemand, der schon mit Kritik umgehen kann, die auch braucht und die auch möchte. Auch offen und ehrlich. Aber ich sag mal, es gibt eine Handvoll Leute, wo ich dann auch drauf höre und dann mir auch Gedanken drüber mache. Aber es kommen dann auch eine Handvoll Leute dazu, wo ich dann denke, komm.
Fangen wir mit den Wichtigen an.
Ja, gerne. Über die rede ich auch gerne.
Deine Frau logischerweise?
Ja, meine Frau definitiv, mein Vater, mein Schwiegervater, mein Bruder, das sind so die Hauptpersonen. Meine Frau ist eher so, nicht die aufs Fußballerische achtet, auf das taktisch-technische, sondern auf Körpersprache, wie du rüberkommst auf dem Platz, weil die guckt, wenn ich Spiele gucke, sind nur auf mich teils dann auch. Und da kommt schon oft so die Hände, so negativ, positiv.
Das finde ich aber super wichtig.
Ja, super wichtig, weil da achtet keiner. Also das Feedback gibt einem keiner. Mhm. Also wenn ich mit dem Assistenztrainer über das Spiel wieder rede, das Video durchgehe, dann werden ganz andere Dinge begutachtet. Aber darauf achtet keiner. Und das tut schon manchmal ganz gut. Ich habe auch ein ähnliches Gefühl wie sie immer nach dem Spiel. Also das trifft sie schon immer. Und mein Vater, mein Schwiegervater sind dann eher die auf den Fußball achten. Ja, mein Schwiegervater ist aber noch kritischer.
Gut, dein Schwiegerpapa ist ja auch Karl-Heinz Flipsen.
Konnte auch Fußball spielen.
Genau, ist ja auch hier viele, viele Spiele gemacht. 220, glaube ich, all in als Kicker hier. Also auch eine Legende in Gladbach. Ja. Und wenn der dann kommt und sagt, pass auf, mir ist das und das aufgefallen, das hat schon Gewicht.
Ja, absolut. 100%. Also wir schauen uns auch oft Videoszenen so ein bisschen an, dass er das dann mir auch mal anhand vom Video erklären kann und zeigen kann. Aber wenn Kalle was sagt, dann höre ich da schon hin, absolut.
Gibt's da nochmal Sprüche, wenn es richtig gut läuft oder wenn es richtig schlecht läuft? Also so ein bisschen unter die Gürtellinie oder?
Ja, unter die Gürtellinie nicht. Also so ist er nicht. Er haut jetzt nicht drauf. Er ist schon einer, der konstruktive Kritik gibt. Aber er ist auch jemand, der auch Lob ausspricht, wenn es ihm gefällt. Also hat schon die richtige Mischung.
Die Frage ist natürlich, du bist ja noch sehr jung und gehörst zu diesem Verein aufgrund deiner Historie, die wir eben beschrieben haben. Du hast gesagt, Klischee oder sehr romantisch. Ist es da schwerer zu sagen, ich mache mal einen anderen Schritt?
Ja, 100%. Also absolut. Der Schritt, ich hatte ja schon einen anderen Schritt, so ein bisschen anderthalb Jahre.
In Belgien, da warst du ausgeliehen.
Genau, nach Belgien ist ausgeliehen, aber es war trotzdem schon so ein Schritt aus der Komfortzone raus, weg, anderthalb Jahre. Du weißt auch nie, wie sich das entwickelt, wie du da rauskommst, ob du wieder zurückkommen kannst, ob der Platz frei ist für dich. Ob das eine Zukunft hat dann auch in Gladbach. Deswegen, das war auch schon so ein ähnliches Gefühl, aber ich denke, mit meiner Historie, mit meinen Gefühlen und Emotionen auch, ist das schon, da muss richtig was stimmen. Also da muss richtig was kommen, dass ich mir überhaupt Gedanken mache.
Nicht, dass es hinterher heißt, wenn du mal den Verein wechseln solltest, rein theoretisch, dass du Weihnachten nicht mehr in der Familie feiern darfst. Also dass Rocco schaltet dann aus der Familie, weil hier sind alle noch im Stadion und du spielst. Keine Ahnung.
Ich hoffe, dass meine Familie
mich da besuchen kommt. FC Köln.
Naja, gut, dann dahin. Dann habe ich aber Hausverbot in meiner ganzen Familie.
Das war, ja. Ja.
Naja, das wird ja niemals passieren. Aber ich glaube, ich habe zum Glück ganz gute Leute um mich herum, die mich da auch, egal was ich mache, da unterstützen würden.
Gibt ja immer die Marktwerte, die Analysen. Ne?
Ja.
Je mehr man spielt, je besser man spielt. Wenn man dann auch mal zu so einer EM-Vorbereitung darf mit Julian Nagelsmann, das wird ja alles dann eingepreist. Jetzt ist das bei dir so plus minus 15 Millionen, was ja schon ein Wahnsinnswert ist. Machst du darüber Gedanken?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe schon am Anfang so, wo ich hochkam ins Profigeschäft, habe ich schon drauf geachtet, Instagram-Artikel, was wird geschrieben, was denken die Leute von dir. Aber je länger ich jetzt dabei bin, desto mehr interessiert mich das einfach nicht mehr. Also ich spiele mein Ding, ich sag mir immer, Rock, wenn du Leistung bringst, wenn du dich reinhaust, dann kommt das sowieso alles automatisch. Das ist überhaupt kein Wert, an dem ich mich jetzt festmache, wie gut ich mich finde oder wie schlecht ich gerade spiele. Deswegen. Aber es ist schon natürlich zu meinem 8-Jährigen nicht gesagt, dass du irgendwann mal 15 Millionen Euro wert bist. Ja, das ist schon sehr cool, sag ich mal.
Und was haben die Leute so geschrieben über dich? Also man auf der Position polarisiert man ja auch oft. 100%. Ne? Also
was natürlich auch mein Vorteil ist hier in Gladbach schon ein bisschen ist, dass ich häufig ein bisschen mehr in Schutz genommen werde, sage ich mal. Ich krieg wenig drauf, weil ich natürlich auch bei den Fans relativ gutes Standing habe, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und deswegen viel Negatives in die Richtung gibt's jetzt eigentlich nicht, außer natürlich man die ganzen Leute auf Instagram oder auf den sozialen Netzwerken, die mal ihre Meinung loswerden wollen. Aber so richtig was Einschneidendes habe ich bis jetzt noch nicht erlebt.
Mhm. Also das heißt, im Moment liest es ja weniger oder gar nicht, weiß ich gar nicht.
So gut wie so wenig. Also, wenn
also
man
dich belastet es aber auch nicht.
Nee, also ich kann es auch neutral lesen mittlerweile.
Okay.
Ich lese es und das trifft mich nicht, ob es positiv oder negativ ist, deswegen.
Gibt's da Unterschiede in der Mannschaft? Also gibt's Spieler, die sich viel mehr damit beschäftigen? Das ist natürlich auch eine Währung, ne? Ganze Social Media, ne? Also wenn ich jetzt Toni Kroos nehme oder die ganz Großen, die haben ja also 30 Millionen plus Follower.
Absolut.
Das ist ja Wahnsinn, ne? Also was die auslösen können auch damit selber.
Absolut, ja, der Wandel ist extrem. Vor 15 Jahren hast du einem erzählt, hätte es keiner geglaubt deswegen. Aber ich denke, jeder Spieler bei uns individuell. Die einen gehen damit so um, die anderen so. Zum Beispiel kann ich meinen Bruder als gutes Beispiel nehmen. Er spielt jetzt in der dritten Liga, kriegt auch ein bisschen was mit und den interessiert es auch gar nicht. Also da gibt es auch Spieler, die haben schon 400 Spiele, die, wo ich jetzt keine Namen nennen will, aber die interessiert es auch, die lesen das und die lassen sich auch vielleicht ein bisschen mehr dadurch beeinflussen, als eigentlich notwendig ist, weil die haben schon so viel erreicht. Spiel dein Spiel, du hast schon so viele Jahre mitgemacht, du hast schon so viel gelesen, so viel erlebt. Lass dich da nicht aus der Bahn werfen. Ne? Deswegen ist jeder unterschiedlich.
Total. Follower heißt natürlich dann auch irgendwann mal Euros, Bargeld, ne? Also wenn Cristiano Ronaldo einen Vertrag macht und sagt, pass auf, du bewirbst jetzt mal einen neuen Schuh und teilst das mit den
absolut
400 Millionen, das ist natürlich dann...
Bei ihm macht sich vielleicht nicht mehr bemerkbar, aber
nee, gut,
bei einigen macht sich das bemerkbar. Sagen,
der braucht jetzt nicht das Geld, aber... du hast deinen Ring immer, du hast den jetzt an, logischerweise, und beim Spiel hast du ihn auch an, der ist dann getaped, der gibt dir immer ein gutes Gefühl?
Ja, schon. Also... gibt immer ein Küsschen drauf vom Spiel, wenn ich den sehe, wenn ich es spüre, weil ich merke es ja auch, das gibt mir schon eine gewisse Grundruhe auch und ich fühle mich gut damit und deswegen mache ich das.
Mhm. Bist du jemand, der Rituale hat? Außer das, was natürlich ein sehr wichtiges Ritual ist, wenn du deinen Ehering küsst, aber...
Ich versuche die Rituale eigentlich so gering wie möglich zu halten, dass ich mich gar nicht so festnagel an bestimmte Dinge, weil wenn ich mal was vergesse, kann ich nicht spielen gehen. Ich versuche das so gering wie möglich zu halten. Mein einziges ist eigentlich, dass ich mit dem rechten Fuß zuerst auf den Platz gehe. Das ist so das, was sich so eingeschweißt hat bei mir. Sonst eigentlich nicht viel.
Und so vor den Spielen oder am Spieltag, brauchst du so einen festen Rhythmus oder lässt du dich auch mal gerne ablenken? Also es gibt ja Spieler, der berühmte Tunnel, an den ich jetzt persönlich nicht so glaube, weil wenn du dich total abschottest, macht das für mich, glaube ich, keinen Unterschied, ob du gut spielst oder nicht. Du brauchst einfach für dich ein gutes Gefühl haben. Wie ist es bei dir?
Absolut. Bei mir hat sich auch geändert, muss ich sagen. Das habe ich jetzt auch letztens nochmal wahrgenommen. So über die Zeit hinweg, am Anfang habe ich so die Musik mit den Kopfhörern gehört, auf Noise Cancelling, wollte mit gar keinem reden, wollte so meine Musik können, in die Spannung kommen, in die Emotionen kommen. Und mittlerweile ziehe ich aus Reflex die Kopfhörer aus, um so richtig die Mitspieler wahrzunehmen, um das Gefühl für die Kabine zu kriegen, so ein bisschen. Und das ist, beeindruckt mich auch, was das für eine Wandlung genommen hat, weil damals hätte ich mir niemals vorstellen können, dass ich dann auch mit so einer gewissen schon mehr Gelassenheit durch die Kabine laufe vorm Spiel und das versuche mehr aufzusaugen, mehr Spaß zu haben. Und da will ich jetzt mich nicht als Spieler einordnen, der vorm Spiel in den Tunnel kommen muss. Das passiert automatisch, wenn ich rausgehe.
Und so auf dem Feld bist du eher giftig? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, schon. Also da ist auch eine Wandlung geschehen. Also als Jugendspieler, wenn ich mich da sehe, war ich eher dünner, kleiner, technischer, Zweikämpfer aus dem Weg gegangen. Und jetzt über die Zeit hinweg habe ich das irgendwie gelernt zu lieben, mich reinzuhauen, mich darüber ins Spiel, die ersten Zweikämpfe zu kommen, diese Sicherheit zu kriegen. Und ich würde mich schon jetzt persönlich, wenn ich das herausnehmen kann, als giftigen Spieler bezeichnen. Ja.
Zum giftigen Spieler haben wir natürlich ein paar Leute gefragt, mit denen du zu tun hattest hier. Fangen wir mit dem ersten an.
Hallo in die Runde. Grüß dich, Rocco. Hab gehört, du bist beim Podcast heute und wurde gefragt, ob ich eine Anekdote oder eine Geschichte zu dir habe. Und da sind mir ja genügend eingefallen, aber natürlich eine der ersten Berührungspunkte, die wir haben, haben gleich zum Eklat geführt mit Oskar Wendt, dir und mir, als wir es geschafft haben, hauptsächlich durch dein Verhalten, das Training bei Borussia Mönchengladbach unter Marco Rose abbrechen lassen zu müssen, alle in die Kabine geschickt wurden, weil du dich mal wieder nicht im Zaum halten konntest und versucht hast, uns alte Spieler zu treten, weil nicht an den Ball kamst, ein bisschen zu langsam warst für unser schnelles Spiel und dann dich nur wieder mit aggressivem Foulspiel zu helfen wusstest und wir dich so ein bisschen einfangen mussten, einordnen mussten. Nein, ich mag sowas. Im Nachhinein muss ich auch sagen, in der Situation nicht, aber ich finde es geil, wenn Spieler hochkommen und sich nicht verstecken und einfach nur freuen, dass sie dabei sind, sondern direkt was ausstrahlen. Das hat man bei dir wirklich vom ersten Tag an gespürt, gemerkt. Und da kann man sein Verhalten auch mal so an den Tag legen. Und wenn man es dann noch mit sportlicher Leistung untermauert, umso schöner. Und deswegen bist du auf den Weg gegangen, den du jetzt die letzten Jahre gegangen bist, auch wenn hier und da nicht alles so ganz einfach war. Und nach der ersten Euphorie es ein bisschen schwieriger war, freut es mich umso mehr, dass du jetzt so dich entwickelt hast und so eine Führungsfigur, Identifikationsfigur bei Borussia geworden bist. Das freut mich riesig, also mach weiter so. Erzähl doch mal den Leuten, wie es dazu kam, dass wir es abgebrochen haben, wie wir es geschafft haben, dass die ganze Kabine danach amüsiert hat, wie wir reingeschickt wurden und versucht haben, dich noch ein bisschen aufzuziehen, die Stunden danach, weil ich glaube, schon ein schlechtes Gewissen hattest. Und ich wusstest, was gerade passiert ist. Im Nachhinein war es gar nicht so schlimm, aber eigentlich doch eine ganz witzige Geschichte von damals. Ansonsten gib weiter Gas, weil ich habe meinen Urlaub noch nicht gebucht, beziehungsweise meine Urlaubstage aufgespart für den Herbst, wenn wir international unterwegs sind. Hoffe ich mal. Von dem her Gas geben, dann können wir im Spätjahr ein bisschen rumreisen. Euch noch einen schönen Podcast, haut rein, ciao, ciao, schöne Grüße.
Sehr sympathisch wie immer, der Lars.
Lars Stindl.
Ja.
Also es sind ja mehrere Aspekte jetzt. Einmal musst du die Geschichte erzählen.
Ja.
Und was er international fordert, müssen wir natürlich auch noch drüber sprechen.
Auf jeden Fall, hat er mich jetzt in eine Lage gebracht.
Ja.
Naja, zur Geschichte, das war so ein 5 gegen 5. Und dann Oskar, Lars waren im gegnerischen Team.
Also du warst Jugendspieler?
Jugendspieler.
Und durftest bei Marco Rose mittrainieren?
Ich war eine Woche, zwei Wochen, also wirklich noch wirklich frisch, also eigentlich, wo man es nicht machen sollte. Und dann haben wir verloren, nur auf den Sack bekommen, dann war ich so, ich muss irgendwas, ich kann nicht mehr, ich muss was machen. Und dann ist der Ball so zur Außenlinie gegangen, Oskar kam so von der Seite und war vor mir. Und ich bin so von hinten gekommen und Stoß gegeben, bisschen zu doll, das macht man eigentlich nicht, weil die Emotionen haben mich da gesteuert, aber wenig Rationalität dabei. Und dann habe ich einen Stoß gegeben, Oskar fällt hin, Ball ist aber von mir geklaut worden, geht ins Zentrum wieder, geht Richtung Lars und dann sprinte ich da wieder hin und gehe wieder überhart rein. Und Lars auch dann irgendwo getroffen und dann fliegt der Ball irgendwo hin, ich gehe weiter und dann kommt von hinten Lars an und schubst mich so weg und sagt mir dann irgendwas oder stoßt mich ein bisschen weg oder kommt nah an mich ran und sagt, zu Junge, so geht das nicht, so machen wir das hier nicht, etc. Die genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr. Und dann kommt von der Seite vom Trainer, zusammenkommen! Und dann alle zusammengekommen und dann gab's ein bisschen eine Ansage, aber ich glaube, Marco hat sich auf meine Seite gestellt. Ah, ich stand in dem Kreis, ich dachte, es ist vorbei. Also das war das letzte Mal jetzt hier oben mit zitternden Knien. Ich bin weiß angelaufen. Aber dann kam, glaube ich, irgendwie was wie, kann nicht sein, dass ein 17-Jähriger oder 18-Jähriger euch zeigen muss, welche Härte es braucht oder welchen Einsatz es braucht, um hier vernünftig zu trainieren. Und mit dem gehen wir jetzt rein. Training ist abgebrochen. Und keiner mit mir geredet. Alle reingegangen, alle schon, was ist hier los? Was passiert hier gerade? Und ich dann als Letzter so reingetrottet. Also wirklich maximal nervös. Ich habe gedacht, ich komme in der Kabine gar nicht an.
Karriere zu Ende.
Ja, wirklich, das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und dann Max Grün, damals noch Keeper bei uns, kam dann so zu mir und kurz bevor wir in die Kabine kamen, hat mich dann so einen Arm genommen und hat gesagt, Rocco, ab jetzt immer so. Und da habe ich dann ein bisschen aufatmen können, habe gedacht, okay, gut, das war doch jemand, der sich auf meine Seite stellt oder mich verteidigen würde in der Kabine. Das hat mir ein bisschen Sicherheit gegeben und dann, als wir in die Kabine kamen, gab es erstmal natürlich, wie Lars gesagt hat, schön Gelächter, weil die Jungs haben das locker genommen. Also haben es auch ein bisschen gefeiert, irgendwo wegen dir Training abgebrochen. Und da muss ich sagen, kam Lars zu mir und hat sich entschuldigt. Und da habe ich, dem Punkt habe ich gemerkt, wow, also seitdem ist Lars bei mir ganz, ganz oben am Regal. Also ist ein Weltklasse-Spieler, Weltklasse-Typ. Sich da zu entschuldigen für ist schon einzigartig und ab dann war es geklärt. Das war schon beeindruckend.
Trotzdem darf man dann ja nicht überpacen in den nächsten Trainingsanhalten.
Immer
wenn ich einen umhaue.
Sobald Lars am Ball kam, Schritt zurück gemacht, ja, vorbeigelassen. Aber nee, die Härte habe ich schon beibehalten, aber dann halt mehr, das waren ja zwei Foulspiele, dann versucht auch fairer einzusetzen dann.
Trainer war?
Marco Rose.
Ja, Rocco Reitz, toller Junge. Tollen Weg gegangen. Bei mir sein erstes Bundesligaspiel gemacht. Das ist wohl richtig. Das hat er sich verdient. Genau mit solchen Aktionen wie bei Lars Stindl. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich damals reagiert habe, ob ich sauer drüber war, dass er unserem Kapitän und meinem Spielmacher die Füße poliert hat. Ich glaube aber, dass ich, egal wie ich reagiert habe, auf jeden Fall gesehen habe, dass da ein Junge ist, der sich wehrt, der sich keine großen Gedanken macht und der um seine Chance kämpft. Das war was mir sofort gefallen hat, was mir immer gefällt bei jungen Spielern heutzutage. Und das hatte Rocco. Und damit hat er sich dann auch qualifiziert fürs Teamtraining, übers Teamtraining dann auch für sein erstes Bundesligaspiel. Und ich glaube, er hat es dann genau richtig gemacht, um jung alter Spielzeit zu bekommen. Ist er dann ins Ausland gewechselt, hat dort Erfahrungen sammeln können, hat viel gespielt und ist dort nochmal reifer geworden, ist nochmal besser geworden. Und jetzt am Ende des Tages, glaube ich, schon ein wichtiger Faktor bei Borussia Mönchengladbach. Und ja, dann gibt es noch einen Gruß an dich, Rocco. Mach weiter so, bleib so, wie du bist, bodenständig, ehrgeizig, immer mit dem Willen, das Maximale erreichen zu wollen für dich und für deine Mannschaft. So habe ich dich kennengelernt. Bleib gesund, das ist das Allerwichtigste. Und gib Gas, mein Junge. Bis dann, dein ehemaliger Trainer, der Marco. Ciao.
Schöne Nacht.
Viel Gutes.
Sehr viel Gutes. Ja, an der Stelle, falls er es hört, Grüße zurück. Und ja, Marco und dem Trainerteam habe ich gefühlt jetzt fast alles zu verdanken schon. Ne? Also die haben mir so den Schritt ermöglicht, mich auf einer Bühne präsentieren zu dürfen, die dann Bundesliga heißt. Und das war schon besonders einem Jungen wie mir jetzt auch mit einem Champions-League-Kader und mit Top-Spielern die Möglichkeit zu geben, spielen zu dürfen und da oben mittrainieren zu können. Und dafür bin ich bis heute extrem dankbar.
Mhm. Das waren ja jetzt zwei sehr nette Nachrichten, die über dich gut sprechen, über deinen Charakter, über deine fußballischen Qualitäten. Gibt es eigentlich jemanden, habe ich mich gefragt, der sagt, der Rocco, den mag ich gar nicht?
Sehr gute Frage.
Das heißt, immer zu nett darf man auch
nicht sein. Ja, absolut, 100%. Aber ich müsste jetzt, wenn ich einen nennen würde, müsste, den ich nicht mag, habe ich auch niemanden so richtig. Ich komme eigentlich immer ganz gut mit den Leuten aus, weil man sich auch irgendwo auch ein bisschen anpassen kann und muss.
Also Harmonie ist für dich wichtig?
Ja, schon. Absolut. Also wir leben alle nur einmal. Es geht alles so schnell vorbei. Ich finde, da ist kein Platz für Streit oder Neid oder Respektlosigkeiten. Ich finde, es lebt sich immer angenehmer und schöner, wenn man harmoniert.
Gute Einstellung, finde ich. Und wenn du deine Entwicklung jetzt so siehst, du kriegst natürlich viel Input, also von deinem Schwiegerpapa, von Kalle Flipsen, natürlich auch vom Trainerteam, versuchst dich in jedem Spiel zu verbessern, dann gehört natürlich auch viel Intuition dazu. Mhm. Also wo siehst du dein Potenzial? Wie erkennst du die Räume? Wie nimmst du die Spielsituationen wahr? Wie ist diese Mischung?
Ja, ich glaube, es ist schon viel Instinkt und viel auch Analysen, Video, den Gegner sich genau mal anzuschauen, welche Räume er auch anbietet, die du nutzen kannst. Und dann am Ende ist es wirklich, wenn ich einen Ball kriege, dann ist es Instinkt, dann ist dieser Moment, wo du Räume erkennst, wo du weißt, in welche Richtung du den Ball mitnehmen kannst oder welchen Mitspieler du anspielen kannst, um Raum zu überspielen mit dem Doppelpass oder mit dem Laufweg in die Tiefe, um was anderes freizuziehen. Das kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Das ist so ein Automatismus, der auf dem Platz einfach passiert.
Gibt es denn Momente im Spiel, wo du dir so denkst, ach guck, genauso hat es mir das Trainerteam gesagt oder gibt es das gar nicht so 1:1?
Ja, du kannst ja nie so ein Spiel richtig vorhersagen. Ja. Also es ist nie so, wenn wir das Video schauen am Freitag oder Donnerstag, dass dann am Samstag wirklich genauso aussah.
Bei den Standards.
Das würden wir alles gewinnen. Ja, bei den Standards vielleicht. Mhm. Und wenn wir deutscher Meister würden, Champions League gewinnen gefühlt, weil das kannst du nie vorhersagen. Aber es gibt schon manche Momente, vor allem so im Spielaufbau in der statischen Eröffnung, wo du es schon ein bisschen abwägen kannst und analysieren kannst. Und dann entstehen schon manchmal Räume zwischen Außenverteidiger und Außenstürmer oder zwischen Innenverteidiger und Sechser im Halbraum dazwischen, die dann frei sind und auch mit einer Bewegung bespielt werden können. Und da schießt dir schon ganz schnell der Gedanke durch den Kopf, das hat man so gedacht. Und dann fällt es dir auch vielleicht leichter, die Lösung danach zu finden, weil wir dann auch darüber gesprochen haben. Das kommt schon ab und zu vor, ja.
Jetzt hast du bestimmt gedacht, wir hätten das vergessen, dass Lars Tindl sich schon Urlaubstage aufspart für die Reisen.
Ich habe gerade schon gehofft.
Im Herbst. Ja. Gibt's Reisen im Herbst? Und wenn ja, wohin?
Ja, ich hoffe, raus aus Deutschland. Das wäre schön. Aber ich denke, wir haben jetzt auch schon wieder am Wochenende gesehen, wie schnell es wieder in beide Richtungen gehen kann. Von den Denkweisen, von der Einstellung. Deswegen, ich weiß, es will keiner hören. Ich will es auch nicht immer sagen, aber bringt uns jetzt nichts, wenn wir über Herbst reden oder irgendwelche Auslosungen oder internationales Geschäft, wenn wir von Woche zu Woche nicht das auf den Platz kriegen, was wir draufkriegen wollen und die Punkte nicht sammeln, weil dann kommt sowieso nicht zustande. Deswegen müssen wir einfach bei uns bleiben. Die Spiele ordentlich vorbereiten über die Woche hinweg, alles gut analysieren, was dann auch am Wochenende davor passiert ist, die Lehren draus ziehen, auch jetzt vom Wochenende, und dann geht's nur von Woche zu Woche, wenn du die Punkte sammelst und sammelst und sammelst, dann wird sich das am Ende automatisch ergeben.
Mhm. Über die Punkte, die ihr vergeben habt oder in der letzten Saison auch, da sprechen wir gleich noch kurz drüber, aber du bist jetzt immer noch jung, jetzt kommen wir jetzt, die nächsten Jungen kommen jetzt auch schon wieder, ne? So, und die sind dann so wie du.
Ja.
Oder nicht so? Siehst du die Gier noch? Oder kann man das gar nicht verallgemeinern?
Nee, das ist auch wieder jeder individuell. Es gibt die Jungs, die kommen hoch mittlerweile, die brauchen etwas lockere Einstellung, sage ich mal, wo ich schon zwei Augen drauf habe, weil mir das nicht so gefällt. Aber du hast auch Jungs dabei, die ähnlich sind wie ich, die ackern, die mehr machen wollen, die auch offen sind für Tipps von Älteren, die das schon durchgemacht haben. Du hast alles dabei. Und jeder wird seinen Weg auch gehen. Ob es mir jetzt mehr oder weniger gefällt, sei mal dahingestellt. Aber wir haben bei uns jetzt schon Kerodia, Ulrich, das sind die alle jünger als ich. Mhm. Auch schon viel jünger als ich. Da denke ich, manchmal war ich schon alt geworden. Aber die sind häufig...
Mit 22,
aber das ist
lustig.
Ja, wenn ich Fabio, er sitzt nah an mir dran, wenn ich jedes Mal sein Geburtsjahr höre, denke ich mir, was ist das denn? Das ist schon Wahnsinn. Aber wenn die Jungs irgendwas haben oder irgendwelche Fragen an mich haben oder Tipps, immer offenes Ohr, weil ich war genau in der gleichen Situation.
Also dann kann es sein, dass du mal irgendwann jemanden in den Arm nimmst, auf dem Weg in die Kabine und sagst, Junge, mach genauso weiter.
Ja, oder wegschubsen, weiß ich noch
oder
nicht.
Oder so, ja.
Gut. Nein, ich weiß.
Lars Stindl bist
kann,
du noch
kann,
nicht.
Kann, nein, nein, aber kann.
Ich weiß, was du
kann,
meinst.
Ja, gut, ja. Kann ja. Beides sein, mal schauen.
Dein Bruder spielt auch, hast du gesagt.
Ja.
Und ihr wart mal bei den Bayern irgendwann.
U16. Genau, ja, weiß ich jetzt nicht mehr.
Und wir haben überlegt, oder ihr habt überlegt, ob ein Vereinswechsel richtig wäre.
Ja. Wir sind damals zusammen hingeflogen, als Familie. Dann auch komplett. Das wäre dann auch ein kompletter Wechsel gewesen mit der ganzen Familie.
Also ihr wärt alle, Mama,
mein Bruder,
alle nach München.
Papa, Mama, ich, ja, sind alle rübergekommen.
Das ist auch schon hart, ne? Also wenn also jetzt für die Kinder,
ja,
die man ja alles macht.
Das war dann auch am Ende der Grund, warum wir es nicht gemacht haben. Mhm. Haben uns schon alles angeschaut. Es war auch unfassbar beeindruckend, auch sehr nette Leute. War eine coole Erfahrung, absolut. Aber ich meine dann am Ende, dass es nicht zustande gekommen ist, weil das auch schon für 15 Jahre war ich alt, schon eine Riesenverantwortung ist, wenn du dahin gehst und das Augenmerk oder das Überleben der Familie, sage ich mir jetzt in Anführungszeichen.
Das hängt ja an dir dann.
Erstmal an dir liegt. Mhm. Und ich bin auch froh, dass meine Eltern dann, glaube ich, am Ende auch das in die Richtung so gelenkt haben, dass wir gesagt haben, das ist für den Jungen zu viel Verantwortung. Das macht keinen Sinn, auch mit dem Schulwechsel, anderes Schulsystem. Da kamen so viele Dinge dann zusammen, die dann auch dagegen gesprochen hatten. Aber für meinen Bruder und mich war es damals eine coole Erfahrung. Aber Stand jetzt bin ich sehr, sehr happy, dass wir das so gemacht haben.
Hm. Dann hat es aber trotzdem noch einen Verlust gegeben irgendwie, ne?
Vom Trikot.
Ja.
Es wäre... Die Verantwortung für wir hatten Trikots bekommen von Bayern München mit, ich glaube, meinem Namen, von meinem Bruder den Namen als Accessoire, als Andenken so ein bisschen. Und ist nicht das erste Mal, dass mein Papa das passiert, dass er so ein Ding dann im Fach im Flugzeug vergisst. Und dann ist es da liegen geblieben, leider, haben wir auch nicht mehr auffinden können. Aber mach mich jetzt nicht trauriger oder glücklicher. Ich bin froh, wie es passiert ist. Und deswegen
denke ich nicht mehr viel darüber. Das Trikot fehlt. Ich weiß ja, dass ihr bei der Lufthansa angerufen habt und das schon versucht habt zu bekommen. Du sagst, man muss groß träumen. Mein Traum war, ich rufe bei der Lufthansa an und die finden das Trikot noch.
Und?
Ja, haben sie. Ja. Ich hab's. Ein bisschen kleiner.
Das ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht.
So.
Ist nicht schlecht.
Ich habe gedacht, als kleiner Gag habe ich gesagt,
ist nicht
damals
schlecht.
Hast du nicht die 27.
Danke dir. Ist nicht schlecht.
Gut.
Welche Größe haben wir hier? 164, ja?
Nee, kleiner.
Kleiner, 140, ja.
140.
Wahnsinn.
Also da wirst du schon größer gewesen sein, aber stelle sich vor.
Wir haben bestimmt einen in meiner Familie, der heißt so wie ich und ist Bayern-Fan.
Wahrscheinlich.
Ja.
So.
Packen wir mal schnell weg.
Ja, also schnell weg. Um Gottes Willen, nicht, dass es da irgendwelche...
Aber nicht schlecht.
Ja, ja. Wir, haben, wir recherchieren und versuchen immer viel zu recherchieren. Ne? Also so dein Bruder spielt auch. Bei der anderen Borussia. Ist 2 Jahre jünger. Und ist wie weit weg von dem, was du spielst? Kann man das vergleichen?
Nee, vergleichen würde ich es nicht direkt. Es ist ein anderer Spieler, anderer Typ auch, wie er das Leben sieht, wie er den Fußball sieht. Er ist so mehr die Schiene, ein bisschen lockerer, Leben schön und wir spielen mal Fußball, vor allem in Gladbach in der zweiten habe ich so wahrgenommen, aber durch den Wechsel jetzt mal ein anderes, andere Leute, anderes Gym, andere Kabine. Auch aus dem Schatten so ein bisschen raus von mir, weil das war immer mein kleiner Bruder. Mhm. Und das habe ich auch absolut verstanden. Er hat mit mir oft darüber gesprochen davor und ich habe ihm schon geraten dazu, mal seinen eigenen Weg zu gehen. Liga besser, andere Bedingungen. Und jetzt merke ich so langsam schon, dass er...
Das ist Regionalliga, ne?
Dritte Liga.
Dritte Liga,
ja, stimmt. Dritte Liga jetzt. Und jetzt merke ich schon langsam, dass er so das geschnüppelt hat, was passieren könnte oder was drin ist eigentlich, weil er ist ein unfassbar talentierter Spieler in meinen Augen. Ich finde den super. Groß, Linksfuß, sieht Räume, hat ein richtig gutes Passspiel, super Kopfball. Und jetzt rufe ich den auch zum Beispiel an, wenn er um 19 Uhr spielt, dann ist er um 11 Uhr im Gym alleine und rollt sich aus und bereitet sich vor, tut alles für seinen Körper, dass er fit ist. Und ich denke, dass das durch den Wechsel kam und auch durch meine wöchentlichen Anrufe hoffentlich, aber die er am Anfang, als er jung war, oh, lass mich in Ruhe, ich mach das so, wie ich das meine. Lass es dir von mir gesagt sein. Ich habe das alles durchgemacht. Mach es lieber. Und Stand jetzt ist auf einem sehr guten Weg.
Ist ein großer Bruder da besser als ein erfahrener Mitspieler? Kann man das sagen? Oder eher nicht?
Der sagt, ja, also
es
kommt drauf an.
Auf den Keks, ist mein großer Bruder. Lass mich mal selber machen.
Es kommt drauf an. Es ist wirklich schwierig. Wie ich schon erzählt habe, als er noch jünger war, der ist abgeblockt so ein bisschen. Da wäre, glaube ich, der ältere Mitspieler besser gewesen. Hatte er auch zum Glück hier, der den auch irgendwann mal mitgenommen hat, hat er jetzt auch in Dortmund. Aber jetzt, wo er es so leicht verstanden hat, hört er mir auch richtig zu und hört auch hin und versteht es auch. Und ich denke, die Mischung aus beidem macht es dann.
Also deine Mama hat dich ja auch immer zum Training gefahren oder euch dann wahrscheinlich auch.
Ja.
Das müssen ja immer die Eltern am Anfang alles so ein bisschen mittragen. Ne? Also Zeit opfern, Kilometer opfern und. Da hängt ja viel dran. Und da wart ihr ja noch jung, also 8, glaube ich, oder 9, als du hier angefangen bist. 8, glaube ich.
Ja, 7.
Oder 7 sogar, ja. Und was denkst du jetzt, wenn die Kleinen hier aussteigen und viel investieren für das, wo sie noch gar nicht wissen, was dabei rauskommt? Ne?
Also sag mal so, dass der Fußball früher, so als wir als Kiddies da noch hingefahren sind, war natürlich erstmal Spaß. Also wir hatten Spaß daran. Natürlich war es ein weiter Weg und viel Aufwand auch
aus Duisburg.
Ja, ja, viel Aufwand auch für meine Mutter oder meinen Vater. Das war schon nicht ohne, da bin ich auch extrem dankbar für. Aber ich sag mal, so bis zu 17 hast du das noch gar nicht so wahrgenommen, was eigentlich dahinter steckt, hinter dem ganzen Geschäft. Und da sind wir jetzt zum Fußball gegangen und hatten Spaß am Kick. Gezockt, 9-8, die Spiele gingen aus, 11-2. Wir haben Mini-WM gespielt, wir hatten richtig, richtig Spaß am Fußball noch, da gab's das Ganze drumherum ja gar nicht. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, dass, glaube ich, die Kiddies, die jetzt aussteigen, erstmal auch das sehen, den Spaß. Und ich glaube, das kommt schon früh genug, das ganze andere mit dem Fußball.
Gefehlt hat dir nichts?
Früher?
Ja?
Nee. Also ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit. Immer einen Garten gehabt mit Toren, Ball.
Also nur Fußball?
Nur Fußball, ja, immer. Also mein Bruder, ich, nur Fußball.
Wenn ihr mal eine Tochter habt oder einen Sohn, wie weit fahrt ihr die?
Ach, ich fahre die sehr weit. Ich will sie schon sehr weit fahren. 100%. So weit wie meine Mutter dann. Ich kann es nicht sagen. Also ich würde, also auch wenn ich Kinder kriegen sollte, irgendwann, ich würde da gar nichts aufzwingen oder irgendwie in irgendeine Richtung lenken wollen. einfach das machen wollen, woran sie am meisten Spaß haben, das ist das Wichtigste. Bei meinem Bruder und mir war es Fußball und ich denke, dass, wenn wir einen Sohn kriegen sollten, hoffentlich, dass es auch Fußball sein wird. Aber
die Mädels spielen auch gut.
Die Mädels spielen auch, stimmt, ja. Meine Cousine, ja, die spielen auch gut.
Ja. Also jetzt ausverkaufte große Stadien und so, das ist richtig. Stimmt.
Richtig. Aber ich glaube, meine Frau lenkt es dann Richtung Reiten.
Damit
damit sie die Ausrede. Schritt. mehr geht nicht, keine Chance. Ich habe schon sehr viel Respekt vor den Tieren, muss ich sagen. Ja. Aber ja, so gut, wie meine Frau das macht und dann irgendwann vielleicht meine Tochter, werde ich niemals sein.
Mhm. Ja.
Ich bin der Unterstützer, der den Mist wegmachen muss mit der Gabel.
Gut, das ist ja, es hilft ja auch.
Ja, auf jeden Fall.
Bei Evalin, der also auch ein großer Gladbacher, ja. Der hat mal die Geschichte erzählt, immer wenn er so mit ganz breiter Brust nach einem guten Spiel so in die Küche kam, also wie so ein Gockel, hat seine Frau mal gesagt, Ewald, bring mal den Müll runter. Und dann sagt er, dann war er wieder geerntet. Dann wusste wieder, alles nicht so wichtig. Aber so ist es ja auch. Fußball ist toll, absolut. Aber es gibt ganz viele andere Dinge. Ich habe gelesen, und das habe ich tatsächlich noch nie gelesen, ich hoffe, dass die Geschichte stimmt, Rocco, dass du dir deine Füße abgetaped hast, mal oder vielleicht sogar immer noch machst, damit du kleinere Schuhe anziehen kannst?
Ja, mein Zeh, den großen Zeh, tape ich mir ab, damit ich so ein bisschen den Druck vom großen Zeh wegnehme, wenn der Schuh dagegen drückt, weil ich mir irgendwann mal angewöhnt habe, die sehr eng zu spielen. Wobei ich jetzt aber gerade wieder ein bisschen von wegkomme, wegen der Problematik, wegen der Operation dann auch.
Also hat es eine Zehenoperation?
Ja, ja, das war nicht so schön und jetzt muss ich ein bisschen schauen, dass ich da ein bisschen mehr Luft gebe. Aber was jeder, der mal Fußball gespielt hat, kennt das, wenn du einmal dieses Gefühl im Schuh entwickelt hast, auch für den Ball, und da bestimmte Knicke nicht sind und so, die Leute wissen Bescheid, die es dann auch haben, dann willst du es so beibehalten. Mhm. Und dann musst du halt ein bisschen...
Also neuer Schuh immer schlecht.
Heißes Wasser, muss schon viel passieren, dass er dann passt richtig. Aber mittlerweile gibt es ja so viele Sachen, die da bei helfen. Aber ich tape die großen Zähne mal ab. Einfach mit so einer Second Skin, sage ich mal, dass der Druck weggenommen wird vom großen Zeh.
Ah, okay. Aber das ist dann... Du spielst aber schon Schuh, der eher zu kleiner ist als zu groß, logischerweise, damit du mehr spürst damit.
Absolut,
ja. Macht Messi das auch eigentlich? Warst du mal großer Fan?
Ich bin sehr großer
Oder
Fan.
Immer noch?
Ich wünsche, ich hätte ihn mal fragen können. Oder kann ihn mal fragen, aber ich weiß es nicht.
Musst du mal nach Miami fahren und dann?
Ja, im Urlaub vielleicht. Aber
ja.
Nee, aber ich, so wie es aussieht auf Bildern, ich achte da auch immer drauf, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber die Beule sieht sehr weit vorne aus. Könnte mir vorstellen, dass es so ist.
Ja, okay.
So wie er spielt auf jeden Fall.
Er spielt sehr gut.
Ja.
Also, warum hast du Messi vielleicht so als Hero auch genommen? Also klar, er kickt natürlich super, aber er hat ja auch so ganz viele andere Skills, was so Zurückhaltung angeht und so. Ist jetzt auch nicht der ganz große Zampano.
Überhaupt nicht. Ja. Ja, ich glaube, das war nicht so richtig in der Entscheidungsfindung drin. Das war früher eher so, mein Bruder und ich, Ronaldo oder Messi. Das war ja immer die Frage in der Jugend. Ronaldo oder Messi. Und wir haben dann, ich glaube, Barcelona-Trikots geschenkt bekommen auch. Und dann war das eigentlich schon relativ geklärt, weil wir beide auch so Dribbler waren und haben immer Messi, 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 Ankara Messi, so wie der Kommentator es dann auch immer sagt. Aber heutzutage würde ich mich genauso wieder entscheiden, weil ich genau das an ihm auch so mag und auch unfassbar finde, wie wenig du diese Person auch reichen kannst oder wie viel er auch hinten raushält aus dem öffentlichen Leben. Es ist schon beeindruckend, wenn du jemand wie Messi bist, der das dann auch so gut hinkriegt. Ist schon krass.
Ja, mal da unten gestanden am Feld vom Champions League Spiel. Da haben die Rondo, also 5 gegen 2 gespielt mit Messi, Ronaldinho und den ganzen Experten. Das ist so unfassbar.
Ja, ich also, wenn du an dem Gedanken.
Wenn du da einmal denkst, du hast ja natürlich gar keine Chance mehr rauszukommen, weil die so perfekt sind mit einer Schärfe. Also
Wahnsinn.
Wirklich Wahnsinn. Also ich war sehr, sehr, sehr beeindruckt. Ich durfte da 5 Meter wegstehen und hab gedacht.
Ich glaube, wir werden das alle erst zu schätzen wissen, wenn er mal nicht mehr spielt, wie gut er eigentlich war.
Ja, das ist wirklich irre. Jetzt bist du auch so ein bisschen fasziniert von dem Spiel von Joshua Kimmich.
Ja.
Was fasziniert dich daran?
Ganz viele Dinge. Also wenn ich jetzt so mal 2 herausheben müsste, ist auf jeden Fall erstmal diese Mentalität. Wenn das Kamerabild auf ihm ist, wenn du in sein Gesicht schaust, siehst du, der will unbedingt gewinnen. Egal, was es kostet. Alles rein. Immer da, immer konzentriert. Immer auf Sendung. Das gefällt mir extrem und finde ich beeindruckend, auf dem Level auch jede Woche oder jede 4 Tage das abzuliefern. Das ist schon krass. Und halt auch diese Vororientierung, dieser erste Kontakt mit links, zweiter Kontakt mit rechts in die Zwischenräume, die Flanken aus dem Halbfeld. Von 100 Flanken kommen 98 perfekt. Das ist schon beeindruckend. Das ist eine extreme Qualität. Und das sind so Dinge, die man sich im Moment auf meiner Position definitiv abschauen kann.
Mhm. Wie intelligent muss man eigentlich sein, wenn man Ball auf diese ganzen Spielsysteme kommt. Mhm. Wird ja immer ganz viel Flexibilität gefordert. Ich verstehe das schon. Ich finde jetzt immer noch, Fußball ist eigentlich ein relativ einfacher Sport, wenn jeder ungefähr weiß, was er machen muss. Ist die Anforderung da größer geworden?
Ja, definitiv. Aber es bewegt sich gerade wieder in so eine Richtung, wo es ein bisschen leichter wird. Weil ich finde, es wird schon sehr viel Mann gegen Mann gespielt mittlerweile. Also durchgehen, jeder geht mit seinem Mann mit und du musst die Duelle gewinnen. Das ist natürlich ein Ticken einfacher, als wenn du bestimmte Räume abdecken musst oder dich zwischen zwei Spielern positionieren musst und zwei kontrollieren musst. Deswegen, aber es ist auch vor allem auf der Position, wo ich spiele, so im Zentrum. Du hast halt einen Riesenraum, den du abdecken musst. Auch du musst sehr viel sehen. Und es ist schon sehr komplex. Also es ist, wenn du da nicht richtig konzentriert bist und auf der Höhe bist, verpasst du manchmal auch Momente und auch Räume zu schließen. Das kann dann schon Folgen haben.
Jetzt hattest du ja schon ein paar Trainer, also auch hier kennengelernt.
Ja.
Wie unterschiedlich haben die das gehandhabt? Also mit den Systemen, Flexibilität, Mann gegen Mann. Jeder hat ja irgendwie eine andere Idee.
Klar, ja. Also jeder ganz andere Idee. Also jeder Trainer, so wie menschlich als auch taktisch, ist ganz andere Person.
Ist das gut eigentlich,
dass ja,
dann, dass es dann mal einen Wechsel gibt?
Ja, klar. Also auch für einen Spieler selber ist natürlich, du lernst viel mehr, du siehst den Fußball auch dann irgendwann durch die Augen vom Trainer halt, weil er es so rüberbringt. Und wenn du dann halt mal ein paar Trainer hast, kriegst du dann auch mal ein paar Facetten vom Fußball mit und andere Spielweisen gegen den Ball, mit dem Ball. Und da ist jeder unterschiedlich, ob es Pressing ist, ob es eher ein Block ist, ob es 1 gegen 1 ist, voll durchgehen, da spielt jeder anders.
Was war der größte Unterschied bei den Trainern, ohne jetzt zu sagen, ob das jetzt besser oder schlechter
ja,
ist?
Ja. Ich denke, es kommt auch immer auf die Mannschaft an, die der Trainer zur Verfügung hat. Ich glaube, der Trainer muss dann auch die Mischung finden aus seinem Spielstil, den er durchbringen will, und aus dem Spielstil, der spielbar ist mit der Mannschaft, mit den Charakteren. Der größte Unterschied ist zum Beispiel in Belgien. Bei Bernd Hollerbach war es eher mehr drauf, der Fokus gegen den Ball. Im Block stehen 5-3-2, die Räume zulaufen mit der Dreierkette im Mittelfeld. Da war viel Laufarbeit, viele Räume, die man abdecken musste. Und jetzt bei Sioane zum Beispiel oder bei Marco war es auch so. Viel Duelle, viel 1 gegen 1, viel Pressing, auch umschalten, mehr die Initiative ergreifen, sage ich mal, und nicht so viel den Gegner kommen lassen. Wobei bei Sioane ist auch Teile des Spiels, wo wir uns auch mal hin reinfallen lassen. War bei Marco bestimmt auch so. Habe ich jetzt nicht so viele Spiele mitgemacht. Aber ja, da ist jeder Trainer anders. Aber das wäre jetzt so ein Unterschied, den ich aufzeigen könnte.
Und in Belgien, die Zeit hat dich wie geprägt? Kannst du ruhig trinken.
Ja. Ich sag mal, wenn ich jetzt mal so hart formulieren muss, in Belgien habe ich vielleicht nicht gelernt, den besten Fußball zu spielen. Aber da habe ich schon mit 18,5, war es glaube ich, oder 19, bin ich rübergekommen. In einem Dorf, wo 5000 Leute leben, da war ein Supermarkt.
St. Truyen?
Ja, St. Truyen. Eine Tankstelle, ein Domino's, ein McDonald's. Und das war's. Hm. Und ich kam aus Düsseldorf, allein in der Wohnung gelebt, konnte rausgehen und die Leute kommen mit Freunden was machen und da von hier nach da, nach ganz unten. Da war nichts los. Und das war schon nicht einfach. Und vor allem dann in Verbindung mit dem Training, das wir da hatten, was sehr, sehr intensiv war.
Bernd Hollerbach.
Ja, wortwörtlich. Das war wirklich... Felix Magath-Schule,
sag ich mal. Wollte ich gerade sagen, wenn du Co-Trainer bei Felix Magath bist.
Da wurden häufig Tipps, glaube ich, abgeholt per Telefon, wie wir heute trainieren sollten.
Okay, ist das so?
Ja, ich glaube schon. Also, da haben sich viele Parallelen gezogen, muss ich sagen, zu Leuten, die dann auch bei Felix Magath trainiert haben. Aber für mich persönlich war es menschlich kein leichter Schritt. Es hat schon an mir gezerrt, mental. Aber im Nachhinein, würde ich sagen, war es genau der Richtige. Und für den Fußballer Rocco Reitz war es auch genau der Richtige, weil mein Körper war einfach am Stand. Es wäre schwer geworden im Profifußball, sage ich mal. Und Bernd Hollerbach hat mich, würde ich jetzt nicht sagen, zur Maschine gemacht, aber hat mir schon Fettwert runtergeschraubt, Kilos runtergeschraubt. Da kam ich als ganz anderer Spieler raus. Und ich hatte, glaube ich, keine einzige muskuläre Geschichte in der Zeit. Spricht schon auch irgendwo ein bisschen für sich dann die Methode. Mhm. Einige also, Spieler verkraften es, einige nicht, aber bei mir hat es ganz gut funktioniert.
Total, Körper ist ja eben. Total ausschlaggebend. Ne? Ja. Wenn der nicht mitmacht, kann es noch so gut sein, wenn du immer verletzt bist. Ja, das ist ja echt, ich meine, wenn du Arjen Robben siehst, wie viele Spiele der hätte machen können auf dem Niveau, aber wenn, keine Ahnung, du alle 4 Wochen irgendwas am Muskel hast, dann absolut. Bist halt raus.
Schwer, ja.
Also da hast du sozusagen neben dem Fußballspielen Härte gelernt, Resilienz, Durchsetzungskraft, also Herrenfußball, um das jetzt mal
da waren
so
immerhin schon mal Stutzen.
Ja?
Also da, ich kann jetzt mal ein Training, also Mittwochstraining, kommen auf den Platz, 2 Plätze nebeneinander und dann wird die lange Seite gesprintet, die kurze Seite wird gejoggt, schnell gelaufen, gejoggt, schnell gelaufen, 20 Minuten lang. Hab ich gedacht, fertig jetzt? Und beim ersten Training so, boah, dann auf den Kunstrasen rüber, Kraftzirkel, 8, 9 Übungen, 3 Runden. Und danach wieder auf dem Platz ein Turnier gespielt. Und danach lag ich halt wirklich von 16 Uhr an bis am nächsten Morgen um 8 Uhr in meinem Bett und konnte mich nicht bewegen. Die ersten Wochen. Das war schon eine extreme Umstellung, vor allem, weil ich da
auch... Du brauchst doch nicht mehr als ein Domino und eine Tankstelle.
Ich hoffe, die konnten liefern damals, weiß ich gar nicht mehr. Weil da hätte ich nichts mehr gegessen, hätten die nicht geliefert. Nee, aber es war schon heftig. Aber es hat mich, meinen Körper auf den richtigen Stand gebracht.
Trainer damals, Bernd Hollerbach.
Ja. Hallo, Bernd Hollerbach hier. Hallo Rocco, ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe gehört, du nimmst dann einen netten Podcast teil. Deswegen wollte ich die Gelegenheit nochmal nutzen und dich fragen, wie du rückblickend unsere gemeinsame Zeit in St. Rüthen siehst. Ich kann mich noch gut erinnern, als du gekommen bist, als junger Kerl aus der schönen großen Stadt Düsseldorf, von einem sehr gut organisierten Verein Mönchengladbach in einen kleineren Verein, auch erste Liga in St. Rüthen. Und ja, freue mich einfach riesig über deine Entwicklung. Ich glaube, es war der richtige Schritt. Und ich wünsche dir weiter alles Gute. Ja, mach weiter so. Ich habe dich im Auge. Ne? Immer wieder arbeiten, nicht bequem sein. Und dann werden die nächsten Schritte kommen, da bin ich mir sicher. Und ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Und hoffe, dass wir uns bald wieder mal sehen. Liebe Grüße, dein alter Coach.
Hast schon viel gesagt? Richtiger Schritt, richtiger Typ auch damals.
Ja.
Musstest du dich dran gewöhnen an Bernd Hollerbach?
Ja, absolut. Es war nicht einfach für mich, weil ich kam so aus dem Umfeld in Gladbach, kommst hoch aus der Jugend, da wird erstmal kleiner Junge, der Rocco, 18 Jahre alt, betätschelt, kriegt extra Wünsche oder wird nicht richtig angepackt. Und dann gehst du nach Belgien in eine Herrenmannschaft, wo es richtig um was geht. Und dann spielst du auch und da musst du performen und da gibt's keine Ausreden. Und die ersten Gespräche mit ihm, die waren schon für mich persönlich hart, aber es waren genau die richtigen. Also er hat mir gezeigt, dass es ein Geschäft ist und dass du einfach Leistung bringen musst und arbeiten musst. Und das hat mir extrem geholfen.
Bist du denn jemand, weil wir eben bei Cristiano Ronaldo waren, von dem wir alle wissen, das normale Training ist vorbei und er hat aber seins persönlich auch noch was, was er oben drauf gibt, was ihn auch unterscheidet dann in vielen Situationen. Machst du das auch?
Also ich glaube nicht so wie Ronaldo, definitiv nicht. Das ist schon sehr beeindruckend, deswegen hat er auch die Karriere hingelegt, die er dann noch hingelegt hat. Aber ich habe immer so die Formel so ein bisschen, ich bleibe sehr lange hier auf der Anlage, aber da decke ich dann alles ab, was mich gut fühlen lässt oder was ich brauche. Und wenn ich dann nach Hause komme, ist auch sagen wir, 6 Tage die Woche auch wirklich dann Schicht im Schacht. Dann kümmere ich mich um mein Privatleben, ums Glücklichsein, um meine kleine Family zu Hause oder um Freunde. Und schon einmal die Woche mache ich schon noch was extra nachmittags. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag an Fußball denke, wenn ich nach Hause komme und denke, was kann ich noch machen? Kann ich das noch machen? Kann ich dies noch machen? Das versuche ich alles hier abzudecken, da wo es sich dann noch gehört und die Arbeit auch ist. Und dann, wenn ich nach Hause komme, einen Ticken später dann, wofür ich manchmal auch ein bisschen Ärger kriege. Aber das ist dann so. Dann kann ich zu Hause abschalten und frei sein, sage ich mal.
Bin gespannt, was deine Frau sagt, wenn sie den Podcast hört.
Die hat schon gesagt, du redest so viel über mich.
Tatsächlich?
Ja, klar.
Ja, möchte sie das?
Ja, nicht? Nee, magst du nicht so gern.
Ah, okay. Du bist auch Kassenwart.
Mhm.
Kosten verlorene Spiele nach Führung, kostet das irgendwie extra?
Hätte ich mal einfinden sollen, dann hätten wir nicht so viele verloren vielleicht. Ne?
In der letzten Saison hättest du da viel Geld gemacht.
Ja, sehr viel Geld.
Aber 31 Punkte in der letzten Saison, Führung verloren.
Bis jetzt noch nicht, ne? Werde ich auch, glaube ich, nicht mehr machen.
Ist es als Kassenwart... Mit wie viel Augenzwinkern, dass du den Leuten Verspätung abnehmen musst? Oder was ist die höchste Strafe auf eurem Zettel?
Also die höchste Strafe wird, denke ich mal, die Tätigkeit sein. Eine rote Karte, das ist ja typischerweise so. Oder verpasstes Meeting im Spieltag.
Gibt's
aber
das?
Ja, wenn man wer keine Fall stellt, kann schon mal passieren. Ne?
Tatsächlich?
Ja, kann schon mal passieren. Ich sag mal so, Toni Janschke war da vor der Kassenwart. Ich glaube, der war einen Tick eine andere Schiene gefahren. Ich fahre, glaube ich, eher die modernere und ein bisschen freundlichere Schiene und kompromissbereitere. Aber wir kriegen auch schon ordentlich was rein bei uns. Also es war am Anfang nicht leicht, die ganze Organisation und so, aber irgendwann pendelt sich das dann ein, dann gewöhnst du dich dran. Und du hast halt das Zepter in der Hand. Ne? Manchmal macht es schon Spaß.
Okay, du sprichst die Strafen dann nach Augenmaß aus sozusagen.
Ja, wenn was passiert, dann wird gezahlt, ganz einfach. Mhm. Aber wenn es eine sehr gute Ausrede gibt oder irgendwas ist, was wirklich stimmt, dann drücke ich schon mal ein Auge zu. Ja.
Gibt es eine gute Ausrede? Du warst bei Bernd Hollerbach.
Ja, da gab es gar keine Ausreden. Deswegen versuche ich den Mittelweg zu finden.
Okay, verstehe. Wie viel kommt da so zusammen, plus minus? In der letzten Saison, weißt du das noch?
Ich sag mal, ein kleiner fünfstelliger Betrag.
Hm. Und der wird dann gespendet, oder?
ja, kommt drauf an. Also wir spenden schon einen Teil davon und ein Teil davon geht dann häufig bei uns in die Abschlussfeier so ein bisschen rein mit Familie, Kindern. Dann am Ende der Saison, da versuchen wir immer eine faire Aufteilung zu finden.
Wann war eigentlich deine letzte Abschlussfahrt so klassisch an wohin auch immer? Mallorca?
Gar keine.
Nein, noch nie
nee,
gehabt?
Noch nie gehabt. Deswegen hoffe ich dieses Jahr, dass wir Europa schaffen. Da gibt es einen richtig guten Grund für.
Ja gut, das stimmt natürlich. Da hast du recht. Ja. Aber du hast ja schon gesagt, es gibt keine Wette von dir, wenn ihr international spielen solltet. Nee. Die einen rasieren sie den Schnäuzer ab, der nächste machen sie ein Tattoo. Das kriegst du zu Hause nicht durch. Ne? Also, nee.
Gibt es viele, die mich wirklich tagtäglich versuchen, mit ins Boot zu nehmen. Aber
von den Mitspielern?
Ja, Physios, Mitspieler. Also viele haben sich nämlich schon verschworen da und eingesprochen und die kriegen so langsam kalte Füße.
Ah, verstehe.
Aber bei mir ist leider keine Chance.
Aber nochmal zur aktuellen Saison. Ihr habt jetzt am Wochenende wieder verloren. Das war gegen Freiburg. Ja. Also je nachdem, wann man die Folge hört. Wiedergeführt, wieder verloren, zieht sich so ein bisschen durch aus der letzten Saison. Du hast zwischendurch auch mal gesagt, wir haben es jetzt ein bisschen besser im Griff.
Ja.
Wir kriegen auch mal eine Führung durch. Jetzt ist wieder eine andere Phase. Warum?
Ja, ich will es jetzt nicht so dramatisch sehen. Ich habe auch ein bisschen was gehört nach dem Spiel aus allen Ecken. Und ich finde, da wird jetzt schon viel Terz gemacht. Ist natürlich Spiel verloren, ganz klar. Aber ich würde es gar nicht jetzt aus der Bahn bringen. Wir hatten schon, Pauli und Freiburg waren jetzt keine guten Spiele, aber wir hatten davor auch genauso Spiele, wo wir schon gut gemacht haben. Haben gegen Leipzig 1-0 gewonnen. Damit hat auch nicht jeder gerechnet, sage ich mal. Und ich würde jetzt ruhig bleiben. Natürlich ist das Tor ärgerlich, dass du dir fängst am Ende auch, wie es dann fällt, ein bisschen. Aber so ist Fußball. Es geht hoch und runter. Der Wille hat irgendwo schon gestimmt im Spiel. Das lag jetzt nicht daran. Aber manchmal ist der Gegner auch einfach besser und nutzt die Chancen, die sie kriegen. Und deswegen hat sich jetzt ein bisschen hochgekocht alles. Ich sehe das ein bisschen entspannter, dass wir da uns jetzt gar nicht aus der Bahn bringen, weil wir haben immer noch genug Chancen, da oben mitzureden. Und das passiert, kannst du ja nicht mehr ändern. Deswegen nach vorne schauen.
Der Kleindienst war richtig sauer.
Ja, der ist häufig richtig sauer. Der sitzt neben mir, der ist häufig richtig sauer. Wir beide werden immer so ein bisschen in eine Tüte gesteckt beim Training oder emotional. Die sagen immer, Rocco, jetzt hast du endlich meinen, der so tickt wie du.
Das ist doch nicht schlecht. Ist das so?
Ja, wir verstehen uns sehr gut. Er ist ein super Kerl, aber spricht halt häufig aus den Emotionen auch heraus. Hat er natürlich auch irgendwo recht, das stimmt, was er sagt. Aber es kocht, zündet das natürlich alles ein bisschen an. Aber ich glaube, Tim hat schon recht damit. Er weiß auch, dass er da hätte ein bisschen ruhiger vielleicht es sagen können. So ist Tim halt und dafür steht er. Und ich finde es lieber authentisch, anstatt dass du da irgendwie drumherum redest und irgendwas erzählst.
Der Tim Kleindienst mag Horrorfilme und Landschildkröten.
Eine ganz wilde Kombi.
Ja, bist du überliefert? Ich weiß gar nicht. Was mag er noch? Also was ist das für ein Typ? Also jetzt auch für die Mannschaft. Also das ist ein wichtiger Transfer, weil steht ja außer Frage mit seinen Toren und so. Aber was darüber hinaus?
Ja, deswegen, also alle reden immer über die Tore und über den Impact, den er auch im Spiel hat, ist auch extrem wichtig. Aber ich finde ihn einfach in der Kabine sehr sympathisch, gerade raus, humorvoll, witzig, kommt auch sehr, sehr bodenständig rüber, ist einfach ein ganz einfacher, lieber Kerl, mit dem du richtig viel Spaß haben kannst. Und hat so ein bisschen auch so eine richtige Arbeitermentalität und das hat uns so ein bisschen auch gefehlt und das tut uns sehr gut. Und er versucht das so gut wie es geht auch auf die anderen Spieler zu übertragen.
Mhm. Ein Zitat von dir ist, man darf nicht zu klein träumen.
Ja.
Okay. Wenn wir uns jetzt rein theoretisch so im August 28 nochmal treffen, nach einer WM und nach einer EM, worüber sprechen wir dann?
Ich hoffe, dass wir mit Gladbach in der Champions League dann spielen. Wäre eine Möglichkeit. Wenn ich da überall teilnehmen dürfte, dann müsste das eigentlich erfolgsverbunden mit dem Verein sein. Und dann könnte man darüber reden, dass Gladbach im internationalen Geschäft ist.
Du warst bei den, also du warst bei der Nationalmannschaft dabei in der Vorbereitung. Seid ihr eingeladen worden, glaub Gruder und du noch. Ne?
Ja.
Bei Julian Nagelsmann, was war das für eine Erfahrung?
Ja, ich glaube, bisher die beste, die ich gemacht habe im Fußball. Also es war schon, ich werde oft dazu gefragt, muss ich sagen, ich erzähle es auch immer wieder gerne, weil es neben dem Platz, es war so beeindruckend, was für eine Harmonie da herrscht, wie ehrgeizig die Jungs sind, wie viel sie auch extra reinstecken in den Sport. Ist ja auch nicht umsonst so, dass sie auf dem Level performen und auch da spielen dürfen. Und allgemein die offene Art. Ich kam dahin total überraschend, war überhaupt nicht geplant und wie ich aufgenommen worden bin, wie jeder sich zu mir auch an den Tisch gesetzt hat, das war nicht selbstverständlich und dafür bin ich extrem dankbar. Das hat einen Riesenspaß gemacht. Also es war wunderbar und auf dem Platz sowieso. Ich habe manchmal gefühlt, ich habe Dinge gemacht, die ich noch gar nicht kannte, dass ich das machen kann, weil die Mitspieler so gut waren, die Räume erkannt haben, die Bälle in den richtigen Fuß gespielt haben. Da war eine Qualität auf dem Platz, das war unfassbar und die haben dich auch so ein bisschen mitschwimmen lassen, mitgezogen mit der Qualität und dieser Spirit und dieses Gewinnen wollen, 4 gegen 4 vom Spieltag, da da gab es gefühlt Tote, sage ich mal, weil da alle gewinnen wollten. Das hat so Spaß gemacht, das war so geil. Richtig gute Erfahrung.
Wahnsinn, dass das nochmal so ein Schritt ist, ja. Finde ich. Ne?
Ja, ist krass. Hat mich auch, also deswegen sage ich ja, ich war total überrascht, dass das wirklich so ein Schritt ist. So ein gewaltiger Schritt auch. Aber wenn ich dann jetzt auch mal ein Jahr durchgespielt habe, weiß ich, was es heißt, oder nicht ganz, aber kann ich mir vorstellen, was es heißt, jede 4 Tage zu spielen, auf so einem Niveau, so zu performen, immer die Leistung zu bringen. Da braucht es einfach so eine Einstellung. Ganz einfach.
Und Julian Nagelsmann spricht nochmal eine andere Sprache als Trainer?
Auch eine andere. Jeder Trainer spricht eine andere, aber Julian Nagelsmann war auch sehr beeindruckend. Also die Analysen, wie er den Fußball gesehen hat, auch die Übungen auf dem Platz, das, wie komplex die waren und wie er Räume gesehen hat, wie er die Spieleröffnung gesehen hat, was für Varianten es auch gab, das hatte ich davor nicht so und kannte ich auch nicht. Und auch diese Mischung aus Sandro Wagner und Julian Nagelsmann, die Art und Weise von denen, das war schon sehr, sehr cool und beeindruckend.
Also wenn ich eins weiß, Julian Nagelsmann verliert auch sehr ungern.
Ja. Also was ich da wahrgenommen habe, glaube ich, ja.
Vielleicht musst du mehr Tore schießen, dann ruft er schneller an.
Absolut, ja. Also von der Nationalmannschaft bin ich im Moment schon ein bisschen noch weit weg. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die U21 im Sommer, auf die restlichen Spiele. Ja, super Mannschaft. Also wir haben richtig
guter Trainer,
richtig gutes Team, guter Trainer, gute Stimmung auch, was es auch braucht für so ein Turnier. Da bin ich mal sehr gespannt, wo das hinführen kann. Ich bin sehr guter Dinge. Aber wie du schon gesagt hast, es braucht Scorer, es braucht Platzierung in der Tabelle mit der Mannschaft, Erfolge, gute Leistungen, dass du dann auf so ein Radar kommst. Und da muss ich noch ein bisschen was zu tun.
Jetzt hast du ein Tor, glaube ich, ne?
Ja,
in
leider.
Dieser Saison. Ja. Du hast mal 15 Tore in einem Bambini-Spiel erzählt.
Ja, sehr schön.
Dazu wird es ein Profifußball. Aber trotzdem. Also hast du einen Plan für dich? Weil wir haben ja schon relativ viele Leute gehabt, also bei uns jetzt im Podcast. Und es ist diametral. Die einen sagen, die nächsten 5 Jahre sind komplett durchgetaktet. Ich weiß genau, worauf ich mich fokussiere. Und die anderen sagen so ein bisschen, go with the flow, es kommt alles.
Das habe ich nicht. Also ich plane jetzt nicht, ich habe mir jetzt keine festen Ziele, ich habe Träume, definitiv, aber ich habe mir jetzt keine Daten gesetzt beziehen, wo ich dann irgendwann mal sein möchte. Ich hatte mir schon vor der Saison ein bisschen so eine Richtung gesetzt, wo ich hin möchte mit Scorern, mit Tabelle, mit persönlichem Ziel, auch Leistung, wie viele Spiele, über wie viele Minuten, wie fit, also wie viel kannst du leisten die Saison.
Bist du da gut?
Ja, also scorermäßig noch nicht. Aber das ist auch ein bisschen positionsbedingt, auch spielbedingt, weil ich komme leider nicht mehr so oft in die Box, wie ich letztes Jahr durfte.
Letztes Jahr hast du 6 Tore.
Ja, 6 Tore. Da war ich auch häufig in den Abschlusssituationen, hätte ich auch mehr machen können. Mhm. Dieses Jahr komme ich nicht richtig in die Situation rein, soll keine Ausrede sein, also kein einfach mal laufen nach vorne, aber es ist halt ein anderes Spiel dieses Jahr. Aber minutenbedingt bin ich eigentlich ganz gut dabei dieses Jahr.
Weil es ja die Osterfolge ist zum Abschluss,
ja.
Rocco. Feierst du Ostern richtig? Seid ihr so Tradition, hebt ihr das? Habt ihr das in der Familie? Lebt ihr das?
Ja, wir treffen uns wahrscheinlich dann am Montag bei meiner Schwiegermama, Frau, alle möglichen, die dazukommen wollen, wenn ich kann, wenn ich Zeit habe. Ich hoffe es.
Dann wäre das Spiel gegen Dortmund gerade rum.
Ja, genau. Gucken wir mal, ob wir Training haben oder nicht. Aufs Ergebnis. Schauen wir mal, was ich da rausgehandelt
gutes
bekomme.
Gutes Ergebnis, kein Training. Das gibt es immer noch.
Ja, klar.
Gut. Es hat mir viel Spaß gemacht, Rocco. Vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast in dein Leben, in deinen Fußballalltag und freue mich sehr, dass es geklappt hat. Danke für die Zeit und dir natürlich alles Gute.
Dankeschön,
und
ebenfalls.
Dass, wenn du groß träumst, dass viel davon in Erfüllung geht.
Hoffen wir es. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. War sehr nett, danke.
Danke.
Das war Spielmacher.
Spielmacher.
360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.